Ich darf jetzt der Bernhard Ott auf die Bühne bitten und ich möchte euch alle herzlich einladen, ihn mit einem ganz warmen Applaus zu begrüßen. Es lohnt sich. Schön bist du da, Bernhard. Du bist eigentlich der Inbegriff von On the Move. Was du machst, was du lebst. Du hast selber Theologie studiert in den USA und in England und bist eigentlich seitdem immer on the move unterwegs in die verschiedensten Länder und du hast dort Theologie unterrichten. Und du bist auch akademischer Leiter von der Akademie für Weltmission in Korntal. Als ich das zuerst mal gehört habe, dachte ich, Akademie für Weltmission. Was genau kann man dort studieren oder lehren?
Fast alles. Von Fortbildungen für Missionarinnen und Missionare, von akademischen Studiengängen, Bachelor-Ebene bis Doktorieren. Und alles hat mit interkulturell Grenzen überschritten, Menschen begegnen von anderen Kulturen und von Jesus bezeugen.
Was muss man jetzt, du redest da, ich habe gehört Bachelor und so, was muss man da mitbringen, für dass man da kann studieren kann?
Ja, wie überall beim Studieren. Immer der vorherige Abschluss, damit man den nächsten machen kann.
Das wäre in den verschiedenen Fällen, also kann man da auch mit einer abgeschlossenen Lehre kommen? Oder was gibt es da für Möglichkeiten einzusteigen?
Kann man, unter Umständen kann man das. Dann muss man aber jeden Fall einzeln anschauen. Das kann ich nicht alles erklären jetzt.
Oh ja, also gut, das klingt gut.
Einfach zu mir kommen, wenn ihr Fragen habt. Ja?
Also er ist hier, er wird auch den ganzen Tag hier sein. So etwas, was mir durch den Kopf ist, oder eine Frage, die mir durch den Kopf ist, du hast eine Frau, Margrit, und 4 Kinder und du wohnst in Liestal und du bist immer unterwegs. Was ist das, was du am liebsten hast, wenn du heimkommst?
Also in der jetzigen Lebensphase,
wo, ja,
ist es ein gemütlicher Abend, ein Glas Wein mit meiner Frau, im Winter ein Fondue vielleicht und einfach Ruhe.
Das klingt doch gut.
Und wenn ich dann wieder so erholt bin, die Enkel besuchen.
Sehr gut. Also ihr dürft euch wirklich freuen. Ich habe Bernhard Ott vor 2 Wochen gehört und es hat mich völlig inspiriert. Ich war wirklich noch 2-3 Tage am Nachhirn und Nachsinnen gewesen. Ihr könnt euch freuen und ich würde zuerst noch für dich beten. Herr, ich danke dir für Bernhard, ich danke dir für die Geschichte und das Leben, das du mit ihm geschrieben hast und ich danke dir, dass er heute hier ist, um die mit uns zu teilen. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du alles freisetzt, alle Worte freisetzt, die du möchtest, dass wir heute hören, dass du ihn segnest, dass du ihm klare und direkte Worte gibst und dass du uns allen offene Herzen schenkst. Amen.
Dankeschön. Seit 2 Wochen in Thun ist etwas passiert, es ist Winter geworden. Und es hat teilweise ja sogar schon geschneit. Bei wem hat es schon geschneit? Hey, sogar in Liestal hat es geschneit. Ja. Aber man hat gut schauen, aber es hat sogar in Liestal geschneit. Das ist die Phase, wo man den Wintermantel vornimmt, das habe ich auch gemacht. Wer hat auch den Wintermantel vorgenommen? Wer einen hat. Ja. Also ich habe einen ganz schönen. Ja, wunderbarer Wintermantel. Den hat mir meine Tochter gemacht, die Damenschneiderin ist. Und ihr könnt nachher schauen, beim Futter heisst es überall Daddy. Das ist ein sehr, sehr einmaliges Stück. Ja. Also, als ich den Wintermantel das erste Mal angelegt habe vor ein paar Tagen, habe ich das etwa so gemacht, dass ich anfange, Knöpfe zu tun. Ja. Und dann ist das irgendwie ein bisschen schief rausgekommen. Das, ja. Und als ich das gemacht habe, ich denke, so ist es bei vielem im Leben. Wenn man nicht mit dem ersten Knopf richtig anfängt, dann kommt alles anders schief raus. Ja, irgendwie geht es dann am Schluss nicht. Ich glaube, so ist es auch bei der Mission. Wenn man nicht am richtigen Ort anfängt, den Mantel vom Missionsdenken und vom Missionshandeln einzuknöpfen, dann kommt alles irgendwie schief. Das, ja. Und manchmal laufen wir in der Welt rum und sind irgendwie missionarisch unterwegs, aber das ist alles ein bisschen Scheps. Ja. Ich möchte uns heute helfen, den Mantel richtig einzuknöpfen. Und der erste Knopf hat einen Namen und der erste Knopf heisst Einbildung. Da fängt alles an bei der Einbildung. Der zweite Knopf heisst nachher einfältig. Das heisst, wenn wir missionarisch unterwegs sind, müssen wir einfältig sein. Und der dritte Knopf heisst dann fertig machen. Das ist dann heute Abend. Und der vierte Knopf sind ihr dann dran. Also, aber dass da innen nicht so kalt ist, lasse ich das jetzt lieber. Einbildung. Das Wort hat für uns meistens negative Bedeutungen. Und wenn wir sagen, wir sind alles eingebildete Missionare, dann tönt das nicht so gut. Aber einbilden ist ein ganz, ganz gutes Wort. Eigentlich unser deutsches Wort Bildung kommt von Einbildung. Ehrlich. Und zwar schon im Mittelalter ist das gebraucht worden von dortmal katholischen Geistlichen, die die Vorstellung hatten, indem man sich die guten Bilder von Gott, von Jesus Christus, einbildet, in sich hineinnimmt, wird man eigentlich gebildet, ein Mensch. Das ist nicht schlecht, ja? Also da ist etwas mega Gutes mit der Einbildung. Und ich denke, dass bei ganz vielen Sachen, auch bei der Mission, das fängt damit an, dass wir uns die richtigen Bilder einbilden. Ganz besonders die richtigen Gottesbilder von Gott. Mission fängt nicht mit dem Missionsbefehl an. Imperativ. Du musst, ja. Sondern Mission fängt an mit den richtigen Gottesbilder. Und über Gottesbilder möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Übrigens, der gleiche Mann, der im Mittelalter das Wort einbilden gebraucht hat, hat das Wort ausbilden gebraucht, aber auch anders als wir. Nämlich, es gibt schlechte Bilder, die müssen wir aus uns raus tun. Das heisst, die müssen wir ausbilden. Raus. Ja. Also, es ist alles ein bisschen anders geworden dann mit der Sprache. Ja. Also, Einbildung heisst, gute Bilder in sich aufnehmen. Ausbildung heisst, die schlechten Bilder rausgehen. Ja? In meinem ersten Beruf, bevor ich zur Theologie gekommen bin, habe ich auf einem Architekturbüro gearbeitet. Und ich habe in einem Architekturbüro gearbeitet, wo man Häuser, Wohnhäuser, Einfamilienhäuser vor allem, gebaut hat. Und ich kann mich an viele Gespräche erinnern mit Interessenten, mit Familien, die ein Haus bauen wollten und man versucht, so das passende Haus für jemanden zu finden. Jemand erzählt dem, was ihnen wichtig ist, ob die Küche gross sein muss oder ob vor allem Schlafzimmer gross sein muss und wie die Stuben und ob es einen Balkon wollen oder nicht. Und dann versucht man für jemanden das richtige Haus zu finden oder das richtige Haus zu designen. Das ist ein mega schöner Beruf. Stellt euch für einen Moment vor, Gott ist auf Wohnungssuche. Und Gott kommt bei dir vorbei und will ein Häuschen bestellen. Was wäre das passende Haus für Gott? Jetzt müssen wir uns einbilden, Sachen. Was wäre das passende Haus für Gott? Was würden wir ihm dann bauen? Was wäre das Raumprogramm, wie man dem sagt, das für ihn angemessen ist? Wie müsste die Wohnung von ihm aussehen, wenn wir für ihn eine Wohnung bauen würden? Da war mal einer, vor vielen tausend Jahren, der hat so einen Vorschlag gemacht. Und der Vorschlag, den er gemacht hat, der hat etwa so ausgesehen, der Vorschlag war ein Tempel. Nämlich der, von dem ich von ihm rede, und ich denke, viele wissen sofort, wer es ist, der biblische König David, der hat selber in einem sehr schönen Haus gewohnt. Sagen wir mal, in einem Schloss. Oder in einem Palast, wie das für Könige angemessen war von seiner Zeit. Und er hat den Vorschlag gemacht, mein Gott soll auch öppe in einem so einem schönen Haus wohnen wie ich. Ich möchte so etwas Gleichwertiges für meinen Gott haben. Also möchte ich einen Tempel bauen. Er hat das eigentlich nicht selber erfunden, diese Idee, sondern er hat rundherum geschaut und um ihn herum hat es viele Religionen und Kulturen gegeben und so hat man das halt gemacht in dieser Zeit. Das heisst, wenn man König war und wenn man einen Palast gebaut hat, dann hat man auch seinem Gott ein anständiges Haus nebenan gebaut, um ein bisschen in der Nähe zu haben, in einem angemessenen Haus. Man hat ihn dann auch ein bisschen unter Kontrolle, das ist politisch immer ganz wichtig. Ihr wisst, was die Antwort war? Der Prophet Nathan hat die Antwort von Gott übermitteln sollen und die Antwort hat so tönt. du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll. Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich vielmehr in einer Zeltwohnung umhergewandert. Das ist ein anderes Bild. Das ist auch ein Bild, das ist ein anderes Bild. Darum habe ich mir erlaubt, schon vor vielen Jahren dem Gott Campinggott zu sagen. Weil der Gott ist ein campierender Gott. Ein Gott, der wandert, ein Gott, der unterwegs ist, ein Gott, der bei den Leuten ist. Und das hat Geschichte, können wir jetzt nicht die ganze aufrollen. Er ist dabei, er wandert mit seinem Volk, er ist unterwegs, er wohnt in einem Zelt und nicht in einem Tempel. Tempel und Zelt wird durch die ganze Bibel so eine kritische Gegenüberstellung. Tempelgott oder Zeltgott. Und das alles hat etwas mit Mission zu tun. Weil der Gott, der in einem Zelt wohnt, wohnt nicht von ungefähr in einem Zelt. Und er wandert nicht einfach als Vagabund um, weil er nicht so recht weiss, was machen. Sondern er wohnt in einem Zelt, weil er on the move ist, in Bewegung ist. Und seine Bewegung hat eine ganz bestimmte Richtung. Und von dem ersten Kapitel der Bibel an hat die Wanderung von Gott eine Richtung zu den Menschen. Das ist seine Richtung, zu den Menschen. Er lässt sich nicht einsperren in Tempel und Häuser, er wohnt nicht auf Bergen und hinter verschlossenen Türen, sondern er ist ein unterwegs Gott. Und die Richtung, wo er geht, ist zu den Menschen. Das ist schon im Kapitel 3 vom ersten Buch Mose, wo er kommt und im Garten spazieren geht und mit dem Adam möchte ein Abendgespräch haben, ja. Das heisst, er sucht den Mensch. Das ist Gottes Richtung, wie er unterwegs ist. Und das Wandern, das unterwegs gsi, das ist antrieben. Von einer unglaublichen Leidenschaft, die man in der ganzen Bibel davon lesen kann, nämlich von der Leidenschaft, die Menschen zu suchen, wieder zu suchen. Ich habe zwei Beispiele, zwei Stellen aus dem Alten Testament da drin kopiert, einfach damit man das ein bisschen spürt, was beim Herz von Gott ist, warum er campt. Nicht einfach, weil er ein Camp-Fan ist, sondern weil er einen bestimmten inneren Antrieb hat. Und der innere Antrieb ist, der Prophet Hosea hat es so gesagt, Gott redet, mein Herz dreht sich um in mir und mein Mitleid brennt in mir. Gott sieht Menschen. Und er sieht, wie die Menschheit ohne ihn sich vom Leben weg entfernt und ins Elend läuft. Jemand hat es mal in einen ganz kurzen deutschen Satz gebracht, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Kürzer kann man es fast nicht mehr sagen, das Elend. Und Gott sieht das. Und es bricht ums Herz. Es dreht ums Herz um. In dem Hosea-Text könnte man fast meinen, zuerst Gott denkt, jetzt habe ich die Nase voll. Sie laufen mir immer wieder davon. Irgendwann ist doch Schlussstrich. Irgendwann kommt das Fass zum Überlaufen. Irgendwann ist doch genug. Und dann ist es wie wenn Gott aufatmen und sagen, ha, aber ich bin kein Mensch. Ich muss das nicht so zu Ende denken. Ich bin doch Gott. Und ich liebe es, barmherzig zu sein. Und mir dreht das Herz wieder um. Und ich werde wieder mich auf den Weg machen und werde wieder campen bei den Menschen. Und ich werde sie wieder suchen und ich werde wieder auf sie zugehen. Und dann kennen wir, denke ich, die meisten, der alttestamentliche Missionar. Das war ein bisschen schwierig, der Jona. Zuerst hat er nicht gehen wollen. Nachher ist er gleich gegangen. Dann hat er predigt. Einer widerwillig vermutlich. Und dann haben sich die blöden Ninivenianer noch bekehrt. Hat er auch nicht damit gerechnet. Und das stresst ihn noch fast, dass Gott jetzt noch gnädig ist. Und dann hockt er da unter dem Busch. Und der verdörrt und gibt ihm nicht einmal mehr Schatten. Und dann stresst ihn wieder, dass der Busch verdörrt und so. Also die Probleme, die er hatte, ja, ist nicht gerade das gleiche Problem, das Gott in seinem Herz hatte. Nämlich tief in seinem Herz hat Gott eine ganz andere Sorge gehabt. Und er sagt zu dem Jona, gibt's irgendeinen Grund, warum ich nicht so barmherzig sein soll, wenn ich die Menschen sehe in Ninive? Und dann noch die fast lustige Zusatzbemerkung. Und alle Tiere, die dort sind, auch. Das Vieh und so, ja, die ganze Welt. Gott hat sie gern. Und darum ist er on the move zu den Menschen. Zwei Sätze, die das so ganz treffend auf den Punkt bringen. der David Schenk. Und ich sage später auch ein paar Worte zum David Schenk, wo ich seit vielen Jahren mit ihm unterwegs bin und ihn gut kenne. Er hat das in einem Satz formuliert: Gott sucht uns. Das ist das Drama der Bibel. Gott sucht uns. Das ist das Bild von Gott, wo wir uns einbilden müssen. Und Mission ist angetrieben von dem Gottesbild, von einem Gott, der die Menschen sucht. Und von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel ist davon die Rede, von dem Gott, der die Menschen sucht. Und wenn wir als seine Menschen, die ihn kennengelernt hat, die sich finden lassen, missionarisch oder missional werden wollen, dann ist das nicht zuerst ein Befehl, sondern es hat zuerst etwas damit, dass etwas von dem Bild, von dem Gott bei uns hineinkommt. Und dass wir Teil werden von dieser Bewegung zu den Menschen. Der David Schenk ist für mich so ein Bild von so jemandem, ein Vorbild. Ein oder andere hat ihn vielleicht auch schon gehört oder begegnet, ist in der Schweiz auch schon mehrmals gewesen. Ich bin ihm vor 20 Jahren das erste Mal begegnet in Kalkutta. Und da habe ich einen Workshop bei ihm beleitet über Frieden und Mission. Und als ich in dem Workshop gesessen bin, ist mir sofort klar gewesen, dem Mann wollte ich, damals bin ich am Theologischen Seminar Bienenberg in Liestal tätig gewesen, dem Mann wollte ich im Unterricht haben. Das, ja. Und seit 1998 hat er regelmäßig unterrichtet und ich habe ihn übersetzt. Und on the move zu den Menschen, mit der unglaublichen Liebe. Und dort, an wo man die Komfortzone verlässt, und dort, wo man zu dem Tempel auskommt, und dort, wo man verletzlich, wie ein Zelt, sich aussetzt, um etwas von der Liebe Gottes Menschen weiterzugeben. Ein anderer treffender Satz ist von einem Missionstheologe aus Südafrika, von David Bosch. Auch in einem von seinen Büchern. So treffend, man kann es fast nicht mehr treffender sagen. Mission hat ihren Ursprung im Vaterherzen Gottes. Er ist die Quelle der sendenden Liebe. Das ist die tiefste Quelle der Mission. Es ist nicht möglich, noch tiefer vorzudringen. Es gibt Mission, weil Gott die Menschen liebt. Verstehen wir ein bisschen, das ist der erste Knopf. Und wenn der nicht richtig eingeknöpft ist, dann kommt irgendwie alles anders schief. Das, ja. Dann ist Mission Organisation oder Befehl oder was es immer ist, ja. Aber das hat etwas zu tun, etwas von dem Herz Gottes bei sich selber reinzulassen und wahrzunehmen. Das alles führt natürlich schließlich zu dem Punkt, wo Gott ganz selber in die Welt gekommen ist und bei den Menschen gezeltet hat. Und ihr kennt den Schlüsseltext am Anfang vom Johannesevangelium, wo es heisst, er, das Wort, wurde ein Mensch. Ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er schlug sein Zelt unter uns auf. Genau das gleiche Wort wieder. Das alttestamentliche Zeltwort kommt da wieder vor. Ja. Er schlug sein Zelt unter uns auf und wir sahen seine Macht und Herrlichkeit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn Gottes. Ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Gott selber zeltet bei den Menschen. Nicht nur im Symbol vom alttestamentlichen Zelt, sondern liebhaftig bei den Menschen. Wir müssen uns über Gott keine Vorstellungen mehr machen, seit er sich selber unter uns vorgestellt hat. Wenn wir Gott sehen wollen, wie wir Jesus anschauen. Und wenn man so einen Satz liest, wie das Johannes 1,14, dann ist ja das so ein sehr gewichtiger theologischer Satz. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist sehr, ja. Ich weiß aber nicht genau, ob das bei dir Bilder auslöst. Ja. Das, ja. Das ist ziemlich abstrakt so. Und das ganze Evangelium, das nachher kommt, ist so etwas wie das Bilderbuch zu dem Satz. Fleisch am Knochen. Da wird's jetzt wirklich, da kann man leben davon. Da kommt das Material dazu. Und die Geschichte muss man sich einbilden. Wenn man vom Zeltgott redet, muss man sich Geschichten von Jesus einbilden. Ich habe die einfach mal kurz aufgelistet. Die können wir heute Morgen nicht alle im Detail anschauen. Aber um nur die Bilder abzurufen, die sind bei euch nämlich, glaube ich, schon da. Johannes Evangelium. Kennen wir doch. Gott kommt in die Welt, zeltet bei den Menschen. Das Erste, was er macht, der erste Ort, wo er angeht, ein Hochsieg in Kana. Und das Erste, was er macht, ist aus Wasser Wein. Gott kommt in die Welt, er ist bei den Menschen. Und das Spannende im Johannes-Evangelium ist, er ist nicht in Jerusalem, nicht im Zentrum, nicht im Tempel, nicht mit den Theologen von seiner Zeit, nicht mit der religiösen Elite, er ist beim Volk in Galiläa, im Dorf, an einer Hochsieg. Und dann, Kapitel 3, dann geht er nach Jerusalem. Und er trifft dort Nikodemus, einer von der Tempelinstitution. Ist nicht, dass er gegen Theologen wäre, ich bin froh. Er redet sogar mit ihnen, nimmt sich Zeit. Aber sie sind manchmal ein bisschen schwer vom Begriff Theologen. Und dann kommt er anschliessend durch Samaria und redet mit dieser samaritanischen Frau. Ich weiss nicht, ob ihr euch bewusst seid, was das bedeutet. Samaritaner, damaliger Verständnis von Juden, das ist der Abschaum gsi. Das ist irgendein Mischvolk gsi. Die haben alles durcheinander gebracht mit Religion. Ein bisschen vom jüdisch-hebräischen Glauben, aber dann ein Haufen anders. Also wenn man sich irgendwie geistlich beschmutzen will, dann geh nach Samaria und red mit denen. Für Rabbis ist sehr klar gsi. Mach bitte einen Bogen um die herum. Es hat sogar die Meinung gegolten, dass die dämonisch belastet sind und dass dämonische Belastungen durch Übertragung von Körperflüssigkeit, zum Beispiel Speichel, übertragen wird. Also um Himmels Willen nie essen mit denen. Und aus dem gleichen Becher trinken, da hast du als Theologe definitiv Karriere ruiniert. Man muss sich das wie mal vorstellen, was das heisst, wie weit Gott geht zu den Menschen. Zu den Menschen. Komfortzone verlassen, von Jerusalem weg. Vom sicheren Ort, vom Tempel weg, bis an den Brunnen in Samaria. Und dort mit dieser Frau, die eine Sünderin ist, aus dem gleichen Becher. Und der Preis ist später sehr deutlich zurückgekommen. Ihr könnt im Kapitel 10 lesen, da wird ihm genau vorgeworfen, du bist bei den Samaritanern gewesen und du hast einen Dämon. Ja. Kapitel 5, es ist ein Fest in Jerusalem. Wenn es Fest in Jerusalem ist, geht man nach Jerusalem. Und wenn man nach Jerusalem geht, geht man zum Tempel. Wo geht Jesus hin, wenn er nach Jerusalem geht? Am Teich Bethesda, zum kranken Mann. Dort, wo die Not ist. Dort, wo der ist, der nicht zum Tempel kann, weil er nicht laufen kann. Und weil es halt immer schwierig ist für die, die nicht so ganz alles in Ordnung und korrekt und perfekt ist, zum Tempel überhaupt hineinzukommen. Der Tempel ist ein ziemlich geschlossenes System. Aber Jesus, Gott, als Zeltgegenwart, ist am Teich Bethesda. Und man kann weitergehen. Man kommt ins Kapitel 6 bei den Menschen und er speist sie. Kapitel 7 und 8, die Frau, die vorhin gebracht wird, weil sie Ehebrecherin ist und er bringt Licht in die Szenen hinein. Kapitel 9, der Blindgeborene, wo er ihm ein neues Augenlicht schenkt. Kapitel 11, in dem Truhenhaus beim Lazarus und seinen Schwestern zuhause, wo er jemanden zum neuen Leben erweckt. Kapitel 12, wo er beim Essen die Frau lässt, seine Füße waschen. Das sind alles Szenen von bei den Menschen. Ganz bei den Menschen. Und Kapitel 13 fängt an mit dem Satz, er liebt die Seinen bis zum Ziel. Bei den Menschen sie bis zum Ziel. Und nachdem der Satz geschrieben ist im Johannes-Evangelium, kommt die Szene, wo er abknündelt und seine Jünger Füße wäscht. Verstehen Sie, wenn wir sagen Campinggott oder wenn wir Johannes 1,14 lesen, das sind Bilder, die wir uns vorstellen müssen. So ist Gott bei den Menschen. Und am Kreuz sagt er den Satz schließlich. Wir kennen es meistens mit dem Satz, es ist vollbracht. Ganz wörtlich heisst es, das Ziel ist erreicht. Er liebt die Seinen bis zum Ziel. Selbst da, wo er sein Leben investiert für andere. Jetzt hat aber die ganze Geschichte im Johannesevangelium einen ziemlich dunklen Hintergrund. Und den muss ich auch noch kurz einfach sagen. Und der dunkle Hintergrund im Johannesevangelium ist der Tempel. Der Tempel steht im Johannesevangelium für die Institution. Für die Religion, die in Jerusalem ist. Wo stabil ist. Wo fest ist. Wo man muss anpilgern, wo es nur sehr beschränkten Zugang gibt, wo einige können gehen, wo viele gar nicht können gehen und wo von oben herab darüber urteilt, wer alles richtig macht und falsch macht. Fast bei jeder Geschichte im Johannesevangelium, wo Jesus als die Zeltgegenwart zu den Menschen geht, kommt gerade nachher irgendeine Auseinandersetzung. Das hat denen von der Tempelinstitution wieder nicht gepasst. Ja, so fängt schon im ersten Kapitel an. Die erste Szene nach deren Einleitung im Johannesevangelium ist, die Tempelpolizei, die von Jerusalem kommt nach Galiläa, zum checken, ob hier da alles richtig läuft. Das ist eine Art von Religion, die ausschliesst, die kontrolliert, die elitär ist, die von oben herab ist, die in Sicherheit ist. Ja? Und das Zelt ist so ein Kontrast zu dem. Und Johannes zeigt das so deutlich und er fordert raus, die Entscheidung selber immer wieder zu treffen. Sind wir als Campingleute unterwegs oder als Tempelleute? Und das alles kann man mit anhören und man kann sozusagen auf der Tribüne sitzen und das langweilig finden oder spannend finden, dramatisch. Man kann Jesus applaudieren. Man kann finden, wow, grossartig, ist alles auch gut. Und dann kommt man zum Kapitel 20, zum Vers 21, und dann liest man im Johannesevangelium den Satz, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Hoppla. Und sobald man mit dem Satz ankommt, muss man wie nochmal vorne anfangen zu lesen. Das, ja. Und jetzt muss man nicht mehr in der Zuschauertribüne sozusagen sagen, okay, wir schauen mal Jesus zu, wo er da überall ist, sondern jetzt sind wir. Wo ist dein Galiläa? Wo ist die Hochsee, wo du angehörst? Wo ist dein Jakobsbrunnen? Ja? Wo ist dein Teich Bethesda? Wo ist unsere Mission? Verstehen Sie? Jetzt kommen wir ins Missionsdenken hinein. Uns auf die Spur von dem Campinggott machen. Das fängt mit den Gottesbildern an. Und damit, dass wir eingeladen werden, uns in die Spur und in die Bewegung von dem Gott reinnehmen zu lassen. Jemand hat es mal mit diesen zwei Bildern dargestellt. Es gibt die Sorte links, eben, Tempelgott-Vorstellung oder der Gott auf dem Wölkli, wo irgendwo fernab in Sicherheit ist. Und es gibt rechts das Bild von Jesus, von dem Zeltgott, der zu den Menschen kommt, der da ist, der abknündelt, der nahe ist. Ja. Weil es ist dein Gottesbild. Oder man kann einen Schritt weitergehen und fragen, welche Art von Kirchen sind wir? Unsere Gemeinden und Kirchen, welche Art von Kirchen sind wir? Tempelkirchen? Geschlossen, zu, Hürden, schwierig reinzukommen, ja. Und kontrollierend, machen alle alles richtig. Ja, sofort die Tempelpolizei schicken, wenn etwas nicht theologisch ganz sauber verläuft. Ja. Oder sind wir die Art von Gemeinde, die offen bei den Menschen raus, dort, wo die sind, die nicht einfach so kommen können, zum Tempel, zu der Institution. Und schließlich ganz persönlich, was für ein Christ bin ich? Ein Tempelchrist oder ein Campingchrist? Gerne im Tempel versteckt unter uns, wo nichts wehtut, wo alles gut ist, wo niemand stört, kontrollierend und richtend über die draussen sind. Oder bei den Leuten, bei den Menschen, an der Hochsee in Galiläa, am Teich Bethesda, Füße waschen, am Brunnen in Samaria, Komfortzone verlassen, antrieben von dieser Liebe, die Jesus antrieben hat. Zu den Menschen, um zu bezeugen, Gott hat euch gern und er möchte das Leben schenken. Wenn wir jetzt dann nochmal singen, hören, dann können wir das bewegen. Was für Gottesbilder prägen dich und welche möchtest du in dich einbilden und welche möchtest du aus dir herausbilden? Wir dürfen mit gutem Gewissen einbilden heute.